Vor etwa 7 Jahren, da machte eine Geschichte in den USA Schlagzeilen in den christlichen Medien. Zum Einführungsgottesdienst eines neuen Pastors erlebte die große Gemeinde eine ziemliche Überraschung. Denn der neue Pastor, er hatte sich als Obdachloser verkleidet und eine halbe Stunde vor dem Gottesdienstbeginn sich vor den Eingang gesetzt der Gemeinde und die Gemeindeglieder begrüßt. Doch nur sehr wenige erwiderten seinen Gruß. Und er bat um Geld für Essen, doch niemand spendete ihm irgendetwas. Dann ging er in das Gebäude und er setzte sich in die allererste Reihe im Gottesdienstsaal. Doch er wurde zügig von den Saaldienern angehalten, sich ganz nach hinten zu setzen. Als dann der neue Pastor freudig von der Bühne begrüßt und nach vorne gebeten wurde, da saß der Schock ziemlich tief, als der scheinbar obdachlose Mann, an dem so viele unfreundlich vorübergegangen sind, nach vorne ging, auf die Kanzel trat und die Worte Jesu zitierte aus Matthäus 25, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und er beendete den Gottesdienst, indem er zu Buße und Selbstprüfung aufrief. Nun, diese Geschichte ist nie passiert. Wie sich herausgestellt hat, ist diese Geschichte eine moderne Legende. Doch anscheinend war diese Geschichte so authentisch, so viele Zeitungen und christliche Magazine haben diese Geschichten abgedruckt, in dem Glauben, dass es tatsächlich geschehen. Wie konnte das passieren? Vielleicht war es Schadenfreude. Es war vielleicht einfach so ein Appetit nach solchen schockierenden, spektakulären Schlagzeilen, solche Geschichten in der christlichen Welt. Diese Sehnsucht, vielleicht auch Fehler bei anderen aufzudecken. Oh, eine große Gemeinde, aber schaut mal, nichts dahinter. Vielleicht war es aber auch die Überführung, aufgrund derer berichtet wurde. Kann es sein, dass diese Geschichte einfach viel zu gut möglich ist? Dass es schlicht und ergreifend nicht viel Fantasie braucht, um zu glauben, dass es sich in Gemeinden genauso zugetragen haben könnte. Vielleicht diese Überlegung, oh, hätten wir eigentlich anders reagiert. In unserer fortlaufenden Auslegung durch den Jakobusbrief, da verwendet Jesu Bruder eine ganz ähnliche Beispielgeschichte. Aber jede Gemeinde, an die er schrieb, ihnen war das Problem so nah, ihnen war das Problem so gegenwärtig, ja, es war so überführend, dass Jakobus nach dieser Beispielgeschichte ganz konkret Vorwürfe und Ermahnungen an die einzelnen Gemeinden richten konnte. Er wusste, das betraf die Gemeinden. Dieses Thema war ein Thema für die Gemeinden. Urteilt nicht nach dem Anschein, so habe ich diese Predigt überschrieben. Nun, das gilt zum Teil für die Glaubwürdigkeit von so manchen Berichten und manchen Schlagzeilen, die man liest. Aber hier geht es vor allem um die Beurteilung von Personen. Und es geht um diese Haltung, um eine Art, auf das zu reagieren, was wir äußerlich an Menschen sehen. Es geht um die richtige, um geistliche Beurteilung. Und so schlag doch mit mir auf den Jakobusbrief im Kapitel 2. Und hier lesen wir die ersten 7 Verse. Jakobus Kapitel 2, die Verse 1 bis 7. Meine Brüder, habt den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Denn wenn in eure Synagoge ein Mann kommt mit goldenem Ring, in prächtigem Gewand, es kommt aber auch ein Armer in unsauberem Gewand herein. Ihr seht aber auf den, der das prächtige Gewand trägt und sprecht, setze du dich bequem hierher und sprecht zu dem Armen, stehe du dort oder setze dich unten an meinen Fußschemel. Habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Unterdrücken euch nicht die Reichen? Und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte? Lästern sie nicht den guten Namen, der über euch angerufen worden ist? Jakobus erwarnt hier sehr eindringlich davor, dass der christliche Glaube nicht vermischt wird mit einer falschen Bevorzugung anhand von Äußerlichkeiten. Die Bibel nennt es Ansehen der Person. Und damit ist der äußere Anschein gemeint, nach dem dann ungerecht bewertet wird. Sind Gemeinden frei davon? Oh nein. Weder im ersten Jahrhundert zur Zeit von Jakobus, noch im 21. Jahrhundert, in unseren Tagen. Gemeinde ist nicht frei davon, äußerlich zu urteilen, dem Anschein nach zu urteilen. Und darum gibt uns Gottes Wort durch Jakobus eine Warnung vor falscher Beurteilung, vor falscher Bevorzugung, aber auch eine Hilfe, um auf das Rechte zu sehen und richtig zu beurteilen. Darum schauen wir uns als erstes an, scheinbare Pracht. Scheinbare Pracht. Meine Brüder, habt den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Der Glaube an Jesus, er soll frei sein von einer falschen Parteilichkeit, von einer verkehrten Bevorzugung von Menschen. Denn das passt überhaupt nicht zu Jesus, den wir folgen. Das passt überhaupt nicht zu Jesus, den wir als unseren Herrn bekennen, dessen Name über uns ausgerufen ist. Jakobus warnt darum, die Christen, die Jesus als ihren Herrn bekennen, zunächst vor einer oberflächlichen Beurteilung. Und hier gibt es diese anschauliche Erzählung von dem Mann mit lauter Schmuck. Wörtlich nennt Jakobus ihn goldfingernd. Da kommt ein goldfingernder Mann. Und dazu noch mit glänzender Kleidung. Also er hatte nicht nur irgendwie einen Ehering, sondern irgendwie waren seine Finger voller Gold. Und seine Kleidung, sie strahlte, sie schimmerte. Vielleicht war sie aus besonders kostbaren Stoffen oder verziert mit allerlei glänzenden Steinen. Und er wird in der Gemeinde herzlich begrüßt. Der beste, bequemste Platz wird ihm angeboten. Was für eine Freude, dass so ein hochgestellter, so ein wohlhabender Mann den Gottesdienst besucht. Der Mann in prächtiger Erscheinung wird mit aller Freundlichkeit und mit aller Ehrerbietung umworben, als er hier zum Gottesdienst kommt. Während gleichzeitig ein armer Mann hineinkommt und seine Kleidung ist schmutzig. Schon beim ersten Blick merkt man, oh, der hat nicht viel Geld. Eine traurige Erscheinung. Und er wird kaum beachtet. Stell dich irgendwo an den Rand. Steh hier nicht im Weg. Oder setz dich auf den Boden neben meiner Fußbank und mach jetzt kein Aufsehen. Nun gehen wir davon aus, beide sind Christen. Sie kommen hier zum Gottesdienst, weil sie an Jesus glauben. Jakobus schreibt hier von einer Synagoge, aber gemeint ist einfach eine Versammlung zum Gottesdienst. Er schreibt hier an christliche Juden und Synagoge meint hier allgemein ein Gottesdienstgebäude oder eine gottesdienstliche Versammlung, so wie sie es gewohnt waren. Wieso werden diese beiden Männer hier im christlichen Gottesdienst so unterschiedlich begrüßt und angenommen? Wie kann es sein? In Vers 3 heißt es, ihr seht aber auf den, der das prächtige Gewand hat. Das ist ein erwartungsvolles Sehen. Es ist ein Blicken mit einem Hintergedanken. Oh, dieser Mann würde uns als Gemeinde dienen. Oh, das wäre nützlich, wenn der Gemeindeglied werden kann. Oh, seine Spenden könnten uns helfen, das Gebäude instand zu setzen. Seine Beziehungen würden uns einen großen Vorteil verschaffen bei der Lokalpolitik oder in den öffentlichen Beziehungen. Wenn bekannt wird, dass so jemand zu unserer Gemeinde gehört, oh, das würde uns als Gemeinde viel mehr Ansehen verschaffen. Das wäre ein gutes Werbegesicht für unsere Internetseite. Dieser goldfingernde Mann mit prächtigem Gewand,
Oh, das hat eine Anziehungskraft. Sie sehen auch die Person.
Jakobus drückt es sogar noch bildlicher aus. Sie empfangen das Gesicht. Sie nehmen nicht die Person auf, sondern nur sein Gesicht. Es reicht einfach, wie er aussieht. Und daran knüpfen sie all ihre Erwartungen. Nur auf das Aussehen. Sie sind beeindruckt und voller Erwartung, voller Hoffnung, weil der Glanz der goldenen Ringe und das Schimmern der Seidengewänder auf sie lauter Eindruck macht. Und es kommen lauter Ideen. Oh, was das für ein Nutzen wäre für die Gemeinde. Als ich in Berlin war, als ich dort studierte, da hörte ich, du musst unbedingt mal in diese und diese Gemeinde gehen, weil der Fußballnationalspieler geht dorthin. Wow, das muss eine tolle Gemeinde sein, wo so ein Star hingeht, oder? Nun, ich war dort übrigens, der Spieler war an dem Sonntag nicht da, aber was noch viel schlimmer war, das Evangelium auch nicht. Christus war nicht da. Aber ehrlich gesagt, kennst du nicht auch solche Gedanken? Du beurteilst die Menschen nach dem ersten Eindruck. Oh, es kommen neue Gäste. Ah, einmal mal durchlaufen. Was könnten das für Leute sein? Der erste Eindruck. Keiner von uns ist frei davon. Wir beurteilen oft viel zu schnell nach dem ersten Eindruck. Nach dem Aussehen. Aber anstatt zu überlegen, oh, nach dem ersten Eindruck, was könnten diese Personen brauchen? Wie kann ich ihnen dienen? Wie kann ich ihnen Christus bezeugen? Wie kann ich ihnen Liebe zeigen? Machen wir uns so viel zu schnell Gedanken, was für einen Nutzen haben sie für mich? Inwiefern können sie mir oder können sie uns dienen? Nun, als Gemeinde profitieren wir alle voneinander. Jesus hat seiner Gemeinde, allen Christen, er hat ihnen Gaben gegeben, damit sie der Gemeinde dienen können. Natürlich. Aber unser erster Gedanke sollte nicht sein, wie kann der mir dienen? Sondern unser erster Gedanke sein, wie kann ich dem anderen dienen? Und in der Frage, welche Begabung oder welchen Dienst der Bruder oder die Schwester für die Gemeinde haben kann, da warnt Jakobus uns vor oberflächlicher Beurteilung. Diese Menschen, sie schauten nicht, oh, dieser Mann, er scheint eine besondere Gabe zu haben im Glauben. Er scheint trotz seiner hohen Stellung eine besondere Gabe zu haben, zu dienen. Er scheint eine besondere Gabe zu haben, zu lehren. Oder in der Fürsorge für Kranke da zu sein. Oh, er hat vielleicht eine seelsorgerliche Begabung. All das kann man nicht anhand des äußeren Anscheins sehen. Solche Begabungen, sie stehen nicht irgendwie auf die Stirn geschrieben. Sondern das Erste, was diese Menschen dachten, ist, oh, er sieht nach Geld aus. Ich sehe schon seinen Geldbeutel unter seiner Kleidung hervorstehen. Das kann mir dienen. Urteilen wir so? Jakobus, er berichtet von dieser Geschichte, um zu überführen. Ist das nicht etwas, was uns in den Sinn kommt? Oh, wenn wir nur diesen Prominenten einladen könnten. Oh, wenn dieser Politiker vielleicht in unseren Reihen willkommen heißen können. Wenn wir diesen Starprediger auf unserer Kanzel bekommen würden. Oh, das würde uns als Gemeinde voranbringen. Aber was kann denn der Student und was kann denn diese Mutter? Was kann denn dieser Zugezogene uns schon nützen als Gemeinde? Da ist ein Neubekehrter, ach, aber er ist arm. Gut, dass du da bist, aber wir bräuchten eigentlich noch ein paar andere Leute hier. Solche Gedanken kommen viel zu schnell.
Aber sie passen nicht zusammen mit dem Glauben an Jesus Christus. Sie passen nicht zusammen mit dem Evangelium, das wir bezeugen sollen. Urteilt nicht nach dem äußeren Anschein. Gottes Wege, seine Gemeinde voranzubringen, führen oft auf eine ganz andere Weise, als wir es in unserer Fantasie ausmalen und wünschen würden. Wenn du und ich gefragt werden würden, wie wir Gemeinde bauen sollten und was nötig ist und welche Schritte wir gehen sollten, no, das wären andere Schritte, als Gott sie geht mit uns. Denn wir denken viel zu sehr nach äußerem Anschein und achten viel zu wenig auf das, was Gott tut und wie er Segen gibt. Lass dich nicht blenden von scheinbarer äußerer Pracht und scheinbarem Vorteil. Da kommt dieser goldfingernde Mann mit prächtigem Gewand und du weißt nicht, wie er mit seiner Frau umgeht. Du weißt nicht, wie er seine Kinder behandelt. Du weißt nicht, wie treu er auf der Arbeit ist. Du weißt nicht, wie er seine Bibel liest. Du weißt nicht, wie sein Gebetsleben ist. Du weißt nicht, ob er ein Trinker ist. Du weißt nichts über seine Selbstdisziplin. Du weißt nichts über ihn, außer das, was du siehst. Oh, ein vorschnelles, äußeres Urteil kann zerstörerisch sein. Außerdem sollen wir suchen nach dem, was Gott für seine Gemeinde wertvoll erachtet. Was ist das, was Gott als wertvoll anschaut? Die Bibel warnt davor, dass man einfach nur nach auf Schmuck und auf äußere Kleidung Ausschau gibt. Im ersten Jahrhundert wollten manche Frauen so besonders auffallen im Gottesdienst. Und Petrus sagt, nee, das, was schön ist vor Gott, ist eigentlich ein sanfter und stiller Geist. Das gefällt ihm. Und außerdem führt diese oberflächliche Beurteilung auch schnell zur Sünde. Und auch das gehört zu dieser Warnung, die Jakobus ausspricht, eine sündige Unterscheidung. Habt ihr nicht selbst unter euch einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Aus diesem oberflächlichen Urteilen, oberflächlichen Ansehen, diese Attraktion des vom äußeren Schein, es kommt eine falsche Gesinnung und eine sündige Tat hervor. Nun, es ist nichts falsch daran, einen reichen und angesehenen Mann respektvoll und freundlich zu empfangen. Wenn jetzt hier jemand vorfährt mit einem Sportwagen in quietschrot und er kommt an mit einem Designeranzug, wir sollten ihn freundlich und höflich und liebevoll und respektvoll begrüßen. Aber wir sollen alle Menschen respektvoll behandeln. Eben nicht nur solche. Aber es sollte keine berechnende Schauspielerei sein, keine Heuchelei, um einen eigenen Vorteil zu erschmeicheln. Und schlimmer ist noch, dass in der Folge hier ein spürbarer und deutlicher Unterschied gemacht wird in der Gemeinde. Jemand, der nicht diesen äußeren Glanz hat, der wird verachtet, gering geschätzt. Er wird respektlos, unfreundlich, gedemütigt. Steh mir nicht im Weg. Stell dich da irgendwo an die Seite. Kann dich auf den Boden setzen. Die guten Plätze sind alle reserviert. Ich bin mal in eine Gemeinde gegangen. Da stand an jeder Bank reserviert, reserviert. Nur die letzten Bänke waren frei. Sehr einladend. Doch mit dieser Unterscheidung wird die Gemeinde, der Leib des Herrn, geteilt, sagt Jakobus. Es verursacht eine schreckliche Spaltung unter euch als Gemeinde. Wir finden das auch in der Gemeinde in Korinth. Erinnert ihr euch, wie Paulus sie hart ermahnt? Denn dort waren die Reichen und beim Herrenmahl, bei einem Abendmahl, oder waren die ganz froh,
unter sich zu sein, all die Annehmlichkeiten zu genießen, all die festlichen Speisen in einem großen Buffet aufgetischt. Und dann die armen Geschwister, die noch arbeiten mussten, die später hinzukamen, die wurden einfach überhaupt nicht berücksichtigt. Sie wurden sogar vor allem gedemütigt. Sie kamen und es war nichts mehr da. Sie blieben beim Herrenmahl praktisch außen vor. Sie nannten es Liebesmahl und es war keine Liebe vorhanden. Und damit wird Christus verleugnet, das Evangelium verkehrt, sündige Gewohnheiten und Praktiken in die Gemeinde gebracht, die sonst in der Welt herrschen. Eine falsche Unterscheidung, eine falsche Teilung anhand von äußeren Kriterien, anhand von sozialer Stellung, anhand von Erfolg im Beruf. Abscheulich, abscheulich. Die Schönheit der Gemeinde besteht nicht in dem Schmuck und den Gewändern der Gemeindeglieder, sondern in der Einheit der Gemeinde, der Einheit der Gemeinschaft der Geschwister, die trotz aller Unterschiedlichkeit, was die Arbeit, was den Kontostand, was die Herkunft, was das Alter oder sonst etwas betrifft, dass sie trotz alledem bezeugen können, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Wir lieben einander, wir sind eins in Christus, unserem Retter. Das soll in Gemeinde bezeugt werden. Und das ist prächtig. Das ist kostbar vor Gott. Nicht goldene Ringe oder teure, gespendete Verzierungen in der Gemeinde. So viele Kathedralen, die sich prunkvoll erheben und innen alles voller Gold und Marmor und Edelsteinen. Und es bringt Christus nicht ein bisschen mehr Herrlichkeit, wenn die Gemeinde, die darin Gottesdienst feiert, gespalten ist. Und wenn all diese äußerliche Pracht ein Hinweis darauf ist, was ihnen eigentlich wichtig ist. Geschwister werden unterschiedlich behandelt, unterschiedlich beurteilt. Es entstehen Gruppierungen. Und hier geht es nicht um notwendige Unterscheidungen. Nun, als Gemeinde im Neuen Testament rufen die Apostel auf, wir müssen manche Unterscheidungen machen. Die Unterscheidung zwischen echtem Glauben und Irrlehre. Oh, diese Unterscheidung müssen wir tun. Oder auch zu unterscheiden, wem hat Gott welche Gaben gegeben? Wem hat Gott berufen, in besonderer Weise zu dienen, in diesem oder jenem Bereich? Wen hat Gott berufen in ein Amt? Ja, es gibt Unterscheidungen in der Gemeinde, natürlich. Aber sind es geistlich hier Beurteilungen? Oder sind es äußere Beurteilungen? Was hier geschieht, ist, dass die, die am meisten Geld haben, die am meisten Aufsehen machen, die am meisten hermachen äußerlich, die auch am meisten zu sagen haben. Und das passiert schnell in Gemeinden. Weltliche Maßstäbe, egoistische Motive bestimmen die Beurteilung der Geschwister. Und damit wird die Gemeinde zerteilt und die Schönheit von Gemeinde mit Füßen getreten. Diskriminierung von Gläubigen wegen dem Kontostand, wegen der Hautfarbe, wegen der Nationalität, wegen der körperlichen Gesundheit oder schlicht dem Aussehen. Das ist böse. Böse vor dem Herrn. Du machst dich damit zu einem Richter mit bösen Überlegungen, sagt Jakobus. Du richtest anders, als Gott richtet in der Gemeinde. Du machst eine Unterscheidung mit bösen Gedanken. Du scheidest das, was Gott zusammengefügt hat in der Gemeinde. Und das ist böse. Und es gibt eine dritte Warnung, die damit einhergeht. Eine geistliche Blindheit. In Vers 5 lesen wir: Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht
Gott, die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben. Ihr aber, ihr habt den Armen verachtet. Unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte, lässt dann nicht sie den guten Namen, der über euch angerufen worden ist? Jakobus spricht hier jetzt offensichtlich von den Reichen, die nicht in die Gemeinde gehen, die nicht zu der Gemeinde gehören, nicht von reichen Christen, aber er macht auf eine ungeistliche Sicht aufmerksam. Wenn wir in der Gemeinde das bewundern, was die Gottlosen bewundern, wenn wir in der Gemeinde uns nach dem sehnen, wonach die Gottlosen streben, wenn wir in der Gemeinde die hochachten und beneiden, die auch die Gottlosen hochachten und beneiden, dann beweist es doch, wie wenig wir von der geistlichen Realität erkannt haben. Wie wenig wir erkannt haben von dem, was Gott wichtig ist. Wie er diese Welt sieht. Reichtum ist kein Kennzeichen davon, dass Gott die Person besonders lieb hat. Dass er diese Person besonders gesegnet hat. Dass er besonders zufrieden ist mit dieser Person. Diese Sicht schleicht sich so leicht in unseren Kopf ein. Er hat Erfolg auf der Arbeit. Oh, Gott muss ihn wohl besonders mögen und segnen. Was für ein Unsinn! Was für ein Unsinn! Natürlich können und sollen wir Gott dankbar sein, wenn er etwas gelingen lässt. Wenn er uns Mittel schenkt, wenn er uns versorgt. Wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Und wir danken dafür, wenn wir das empfangen, was wir zum Leben nötig haben. Und oftmals noch weit darüber hinaus, dass wir genießen können, ja, wir können dankbar dafür sein. Aber mach es bloß nicht zum Prüfstein dafür, ob Gott dich liebt oder nicht. Und vor allem mach es nicht zum Beweis dafür, dass ein Armer von Gott missachtet wird, sodass du meinst, auch ihn verachten zu können. Oh, er hat seine Arbeit verloren. Oh, da muss Sünde im Spiel sein. Oh, sein Kind ist krank geworden. Oh, Gott muss ihn strafen. Jakobus erwähnt, dass die Reichen dafür bekannt waren, die Armen auszubeuten, sie zu unterdrücken als ungerechte Arbeitgeber. Sie zogen die Armen teilweise sogar vor Gericht, zum Beispiel um noch mehr Land zu einem geringen Preis zu kaufen oder geliehenes Geld vorschnell oder mit Wucher zurückzufordern. Es war bekannt in der damaligen Zeit, dass die Reichen nicht unbedingt die moralischen Vorbilder waren. Es waren viele Reiche, die sogar so überheblich wurden aufgrund ihres Reichtums, dass sie Christus verspotteten, den die Christen als Gott anbeten, weil er in ihren Augen ein als gescheiterter Held der Armen verachtet wurde. Was? Das soll euer Gott sein? Dieser Zimmermann, der am Kreuz gestorben ist? Oh, sie verspotteten ihn. Und sie verspotteten die Christen, dass sie so jemanden glaubten. Und sie fühlten sich sicher durch ihr Geld, durch ihren Reichtum, durch das, was sie sich aufgebaut haben, durch die Beziehungen, die sie hatten. Und sie erdreisteten sich, Christus zu verspotten. Diesen Namen, den die Christen angerufen haben in den Gottesdiensten. Und erleben wir das nicht auch in unserem Land? Dass Reichtum für gewöhnlich nicht frommer macht und nicht dankbarer macht, sondern die Versuchung ist groß, gierig und überheblich zu werden. Und davor warnt uns Jakobus. Wie könnt ihr denn auf das äußere Anschein, auf das äußere Aussehen schauen und denken, oh, er hat Erfolg. Er muss bei Gott in besonderer Gunst stehen. Er muss ein besonders guter Mann sein. Lehrt euch nicht die Erfahrung etwas anderes, dass es vielen Reichen anders ergeht? Dass es ihnen zur Versuchung der Sünde wird?
Und davor warnt uns Jakobus. Die äußeren Umstände zeigen nicht den geistlichen Zustand. Die äußere Pracht zeugt nicht von einem inneren Schatz. Lernt geistlich zu sehen. Werdet nicht geblendet durch scheinbare Pracht, die doch nicht mehr ist als bloß ein Schein ohne Substanz. Es gibt Topstars, die polarisieren. Mir ist ein Sportler vor Augen. Der hat so ein selbstbewusstes und so ein auffälliges Auftreten, dass er von den einen gehasst wird aufgrund von der Empörung. Wie kann er so auftreten? Und von den anderen wird er geliebt und bewundert, weil sie auch so werden wollen wie er. Nach dem Motto, man muss eben so eine überzeugte Haltung lernen. Man muss einfach mal so dreist sein, um erfolgreich zu werden. Um das zu bekommen, was er hat. Und alles Fehlverhalten wird entschuldigt. Alles wird halt irgendwie gut erklärt. Es dient eben dem, dass er zu dieser Position gekommen ist, die er anstrebte. Nun, als Christen sollten wir solche Personen weder hassen noch nacheifern, sondern Mitleid haben. Das Geld und die Aufmerksamkeit der Menschen ist alles, was sie haben. Und darüber hinaus haben sie nichts. Und darum reden sie so, wie sie reden. Und darum treten sie auf, wie sie auftreten. Weil sie sich mit aller Kraft an dem halten wollen, was zu ihrem Götzen geworden ist. Und wenn ihnen das genommen wird, der Ruhm oder das Geld, dann sind sie verzweifelt und leer. Und darum wird ihr Auftreten immer extremer. Sehen wir auf das, was wirklich wertvoll ist, was wirklich prächtig ist, was wirklich kostbar ist? Oder lassen wir uns auch von dem blenden, was kostbar scheint, aber eben nur ein Schein ist, nur ein Hauch. All das wird vergehen. Wir haben es in den Schriftlesungen gehört, in den Psalmen. Es wird vergehen. Jakobus selbst, er hat das schon beschrieben. Der Reiche aber und seine Niedrigkeit, rühme sich seiner Niedrigkeit, denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Vers 10. Kapitel 1, Vers 10. All das wird vergehen. Und ist diese Person dann immer noch reich? Oder erkennen wir, dass nicht der reich ist, der viel Hab und Gut hat? Gier, Neid, Habsucht, Eifersucht, Missgunst, Schmeichelei, Lästerei, Betrug, Übervorteilung. Oh, all das kommt so schnell hervor, weil wir an unser Herz an äußere Dinge hängen. Und weil wir verlernt haben, geistig zu sehen und geistig zu beurteilen. Und all unser Urteil einfach nur an dem Äußeren hängt. Doch Jakobus warnt in unserem Text nicht allein vor einem falschen Ansehen der Person. Aber er warnt die Gemeinden deutlich, oh, das soll uns nicht prägen. Oh, wehe, wenn das einen Unterschied macht in unserer Gemeinde. Damit verleugnen wir das Evangelium. Damit beweisen wir eine geistliche Blindheit. Aber er gibt uns auch hier eine Hilfe, damit wir lernen, richtig und gut zu sehen und geistig zu beurteilen. Nach der scheinbaren Pracht kommen wir zum zweiten Punkt, gewisse Herrlichkeit. Und hier finden wir zum einen die Herrlichkeit Christi. Jakobus erwähnt Jesus nur recht selten in seinem Brief. Manche wundern sich darüber, aber er geht sehr, sehr viel auf die Lehren von Jesus ein, die er ja auch persönlich gehört hat. Aber hier in unserem Predigttext, wo es um die Versuchung geht, sich von dem Ruhm oder Geld der Menschen blenden zu lassen, da weist Jakobus in einer ganz besonderen Weise auf Jesus hin. Und zwar, wie er ihn betitelt, wie er ihn nennt. Jesus ist der Herr. Das bedeutet, er ist Herrscher und Besitzer. Und Jesus ist auch der Christus, also der Messias, der von Gott versprochene Retter. Und Jesus ist die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit. Es wird manchmal unterschiedlich verbunden in den Übersetzungen, in unterschiedlichen Beziehungen mit den anderen Bezeichnungen gesetzt. Zum Beispiel herrlicher Herr Jesus Christus oder wie in der Elberfelder hier Jesus Christus, der Herr der Herrlichkeit. Aber wahrscheinlich steht Herrlichkeit eher für sich als ein Extratitel. Jesus ist der Herr, er ist Jesus Christus und er ist die Herrlichkeit. Damit bezeugt Jakobus ein sehr klares Verständnis davon, dass Jesus Gott ist. Jesus ist die wahre Herrlichkeit. Im Alten Testament ist die Herrlichkeit nämlich ein Ausdruck der Gegenwart Gottes. Denk mal an Hesekiel, den Propheten, und wie Gott ihm sich offenbarte. Und Hesekiel nennt ihn die Herrlichkeit Gottes. Gott führte mich und ich sah die Herrlichkeit Gottes in seiner bildlichen Form. Oder denkt an Jesaja, wie er hineingeführt wird im Geist in den Tempel und er sieht, wie die Herrlichkeit Gottes den ganzen Tempel erfüllt. Der Apostel Johannes erschreibt in Johannes 12, diese Herrlichkeit, die Jesaja sah, das war Jesus. Und Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Vers 6, dass wir bei der Bekehrung, wenn wir zum Glauben kommen, dann führt dieser Lichtstrahl des Evangeliums in unsere Herzen dazu, dass wir die Herrlichkeit Gottes erkennen, und zwar in dem Angesicht Jesu Christi. Dieses Angesicht sollen wir annehmen. Dieses Gesicht sollen wir erkennen. Die Herrlichkeit von Jesus müssen wir erblicken. Nicht den Prunk und nicht die Pracht dieser Welt, sondern Jesus, unser Herr, der unser Retter geworden ist. Er ist die Herrlichkeit Gottes. Er ist Gott unter uns. Er ist Gott, der sich uns offenbart, der uns nahe kommt. Er ist das herrlichste und reichste Wesen im Universum, Schöpfer der Welt, über alles erhaben, alles gehört ihm. Das wahre Licht der Menschen, er ist um unsertwillen aber gering geworden. Er hat all die Herrlichkeit des Himmels aufgegeben. Er ist Mensch geworden, er hat sich erniedrigt, er ist wie ein geringer Diener geworden, der nicht mal einen Ort hatte, wo er sich hinlegen konnte. Mehr noch, er ist zum Opfer geworden. Er hat sein Leben gegeben, sein kostbares Blut. Sein Blut ist kostbarer als alle Schätze dieser Welt. Als alles Einkommen der Forbes-Liste oder wie sie heißt, der reichsten Menschen der Welt. Er hat sein kostbares Blut gegeben, um für die Sünden von Menschen zu bezahlen. Er ist am Kreuz gestorben, um uns mit Gott zu versöhnen. Sein Gehorsam und sein Leiden kommen uns zugute. Er hat bezahlt für unsere Seelen, für unser Leben, was kein Geld der Welt hätte bezahlen können. Kein Mann kann seinen Bruder Lösegeld bezahlen für seine Seele, haben wir gelesen. Aber Jesus, er hat sein kostbares Blut hingegeben, kostbarer als alles Gold und als alles Silber und alle prächtigen Gewänder. Er hat sein Blut gegeben, um für unsere Sünden zu bezahlen. Und er ist auferstanden und er hat einen Namen bekommen, hoch über allen Namen, sagt uns die Bibel. Er ist aufgefahren in den Himmel und er sitzt zu Rechten des Vaters und er herrscht in Ewigkeit, in unvergänglicher Herrlichkeit. Und dieser Jesus, der gehorsam war um Gottes Willen, der arm wurde um unser Willen, er ist die Herrlichkeit. Nichts ist so kostbar wie Christus. In ihm glänzt die Liebe Gottes und die Schönheit wahrer Gerechtigkeit. In ihm sehen wir ungetrübte Heiligkeit, beständige Treue, tiefste Gnade, herrliche Gnade.
Ist das kostbar in deinen Augen?
Herrliche Gnade.
Hast du diese Herrlichkeit, diese Pracht Jesu erkannt?
Ist dir das jemals wertvoll geworden in deinem Leben?
Dass du merkst, Herr, wenn ich dich nur habe, so frage ich nicht nach Himmel und nach Erde.
Es genügt mir, dass ich dich kenne.
All das, was mir vorher wichtig war, ich erachte es für Dreck,
wenn ich dich nur kenne.
Hast du die Herrlichkeit Christi erkannt?
Hast du begriffen, wie viel herrlicher Jesus ist als alle Stars und alle Helden dieser Welt?
Jesus ist der Herr, dem alles gehört, dem es nicht an Mitteln fehlt. Er ist es, den wir anschauen wollen.
Durch die Augen des Geistes.
Er ist es, dem wir nahen wollen.
Er ist es, von dem wir alle Hilfe erwarten.
Und er ist unser Christus, unser Retter. Er hat uns geschenkt, was kein Geld der Welt erkaufen konnte. Vergebung der Sünden und Frieden mit Gott.
Es ist die Herrlichkeit in ihm.
Er ist die Herrlichkeit. In ihm ist alles zusammengenommen, was wirklich herrlich und prächtig und schön und kostbar ist.
Und außerhalb von ihm hat nichts einen Wert in dieser Welt.
Nichts.
Jakobus, er sagt, Jesus, er ist unsere Herrlichkeit.
Bei diesem Thema, bei der Beurteilung von Menschen, ist dir das bewusst?
Siehst du auf Christus?
Zeugt dein Leben davon, dass er deine Herrlichkeit ist
und nicht der Mammon. Nicht das Geld, nicht der Erfolg, nicht deine Arbeit, nicht das Ansehen.
Ist Christus deine Herrlichkeit?
Und Jakobus, er erwähnt noch eine weitere Sache, die herrliche Erwählung.
Vers 5, hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, das er denen verheißen hat, die ihn lieben?
Jakobus, er geht hier noch weiter darauf ein.
Die Herrlichkeit Jesu zu erkennen, ist die Folge einer herrlichen Erwählung.
Das war nicht eure Kraft, eure Vernunft.
Das war nicht euer Verdienst.
Das Christentum war nie eine Religion der Elite,
sondern das Christentum war dafür bekannt, dass viele Arme, ja sogar Sklaven zu Christen wurden.
Die Christen wurden dafür verspottet.
Aber ja, es gab auch Reiche, die zum Glauben kamen.
Hauptmann Cornelius, die Geschäftsfrau Lydia oder Philemon, der die Gemeinde in seinem Haus beherbergte.
Und wisst ihr, wie sie auffielen, diese Reichen?
Sie fielen dadurch auf, dass sie sich auf einmal mit armen Leuten einließen.
Dass sie Gemeinschaft hatten mit solchen, die in dieser Welt für nichts geachtet werden.
Sie nahmen andere Christen auf wie ihre eigene Familie.
Ein Kerkermeister feierte Gottesdienst im Haus der Tuchhändlerin.
Ein entlaufener Sklave wurde von seinem Herrn wie ein Bruder aufgenommen.
Doch das Besondere ist, es gefällt Gott, Menschen zu erwählen, bei denen man erkennt, sie haben nichts zu geben.
Sie haben keinen großen Nutzen.
Jakobus sagt, denkt mal, Gott würde so urteilen, wie ihr urteilt.
Denkt mal, Gott würde solche aufnehmen mit goldenen Ringen und prächtigen Gewändern allein und solche verachten, die mit armer Kleidung einhergehen.
Wer von euch könnte sich Christ nennen?
Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass Gott ganz anders mit euch umgegangen ist, als ihr mit den Menschen umgeht?
Offensichtlich hat er nicht nach äußerem Anschein beurteilt.
Schaut auch mal in den Spiegel.
Gott hat es gefallen, Arme in den Augen der Welt auszuerwählen, um reich im Glauben zu sein. Es sind nicht diejenigen, die man für den Aufbau eines neuen Betriebes aussuchen würde. Es sind Arme in den Augen der Welt, Nutzlose in den Augen der Welt, Schwache in den Augen der Welt, das Törichte in den Augen der Welt. Aber Gott erwählt solche, die nichts sind in den Augen der Welt, um die Herrlichkeit seiner Gnade hervorleuchten zu lassen. Und um seine überragende Stärke aufzuzeigen. Um aufzuzeigen, es kommt alles auf ihn an. Nicht auf unsere Kraft, nicht auf unsere Fähigkeiten, nicht auf unser Geld, nicht auf das, was wir zu bringen haben. Es kommt alles von ihm. Von seiner Gnade ist alles abhängig. Weder von meinem Intellekt, noch von meinem Geldbeutel. Und Gott schenkt besonders gerne solchen, die eigentlich nichts haben, das kostbarste Geschenk. Und was ist das? Glauben. Glauben. Gott hat Arme in der Welt erwählt, reich im Glauben zu sein. Gott schenkt Glauben. Sie sollen reich im Glauben sein. Gott erwählt nicht Arme zum Glauben, weil sie arm sind. Nicht alle Armen sind automatisch aufgrund ihrer Armut gerettet. Das ist eine Irrlehre der Befreiungstheologie. Aber was Jakobus sagt ist, Gott erwählt Arme und macht sie erst wirklich reich, weil er Glauben schenkt. Und das ist der Reichtum. Das ist der Reichtum in dieser Welt. Durch Glauben mit Christus, mit der Herrlichkeit Gottes verbunden zu sein. Durch Glauben Vergebung der Sünden zu haben. Durch Glauben Frieden mit Gott zu haben. Und diesen Reichtum schenkt Gott durch Glauben. Diesen Reichtum schenkt Gott, indem er Menschen auserwählt, die nichts haben, die nichts bringen können. Die erkennen, dass sie nichts haben. Dass Gott ihnen nichts schuldig ist. Und Gott schenkt ihnen Glauben. Und mit dem Glauben wahren Reichtum. Verbindung mit Christus. Und das ist Reichtum, den viele Reiche nicht kennen. Weil sie geistig blind geworden sind. Und das ist der Reichtum, den wir als Gemeinde beständig vor Augen haben müssen. Den wir niemals austauschen dürfen. Wie Luther einmal sagte, der Schatz der Kirche sind nicht die Werke der Heiligen, sondern der Schatz der Kirche ist das Evangelium. Freie Gnade. Christus hat sein Blut gegeben für uns. Bist du reich im Glauben? Dann staune neu über die herrliche Gnade der Erwählung Gottes. Denn du hast es dir nicht verdient. Du hast Gott nichts bringen können. Du hast nichts vorgebracht, womit du die Liebe Gottes gefördert hättest. Nein, es war Gottes freie Gnade, dir Glauben zu schenken und damit herrlichen Reichtum, der alles in dieser Welt übertrifft. Der gute Name Jesu ist über dir ausgerufen. Du gehörst zu Christus. Er ist dein Retter. Das ist herrlich. Das ist kostbar. Mögen andere darüber spotten. Aber rühme du dich für die unverdiente Gnade, wenn Christus dein Herr ist. Und zuletzt geht er noch auf das herrliche Erbe ein. Gott hat erwählt, Arme erwählt, Erben des Reiches zu sein, das er denen verheißen hat, die ihn lieben. Vielleicht sagst du, was bringt mir der Glaube an Jesus, wenn ich meine Arbeit verloren habe? Was bringt mir der Glauben an Jesus, wenn ich Mangel leide? Wenn es mir schlecht geht in dieser Welt? Wenn ich das, was mir lieb ist, verloren habe? Wenn ich leide? Was bringt mir der Glaube an Jesus?
Ist es vielleicht doch nur ein Trostversuch in dem Leid dieser Welt? Eine Fantasie für die Armen, dass sie reich seien? Aber es hat keine Substanz. Es ist nur eine Fata Morgana, da ist nichts Greifbares. Ist es nur eine Verblendung? Ist es nur ein Gefühl? Ist es nur ein Traum? Oh nein. Ganz im Gegenteil. Diese Welt wird vergehen. Aller Reichtum wird vergehen. Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem der Herr Jesus Christus wiederkommen wird und er wird alle Menschen richten. Und zwar ein gerechtes Gericht. Nicht nach dem äußeren Anschein nach, sondern er wird die Herzen richten, er wird die Taten richten. Und dann werden die Leute ihre Schätze davonwerfen, weil sie merken, dass all das ihnen nicht mehr hilft vor dem Gericht des heiligen Gottes. Und Gott wird diejenigen, die im Leben nur auf sich selbst, auf ihren Reichtum, auf ihre falschen Götzen vertraut haben, er wird sie richten und strafen. Die Hölle ist der Ort ohne jeglichen Glanz, ohne jegliche Pracht, ohne jegliche Freude, ohne jegliche Barmherzigkeit. Und sie wird in Ewigkeit bestehen. Dieses Leben ist verglichen nur ein kurzer Hauch, wie ein Traum. Aber die Strafe wird ewig sein. Aber alle, die Gott lieben, die an Jesus glauben und seine Herrlichkeit in diesem Leben erkannt haben, die werden Erben des Himmelreiches Gottes sein, das Gott denen verheißen hat, die ihn lieben. Der Ort, wo kein Leid mehr ist, wo es keinen Mangel mehr gibt, keine Ungerechtigkeit, keine Traurigkeit, kein Tod, kein Verlust. Gott hat eine Verheißung, ein Versprechen gegeben. Alle, die an ihn glauben, werden seine Herrlichkeit sehen und all seine Herrlichkeit genießen in Ewigkeit. Und zwar da, wo mit seiner Herrlichkeit alles, was schön ist, alles, was gut ist, alles, was angenehm ist, verbunden ist. Ein herrliches Erbe, das Gott schenkt. Allen, die ihn lieben. Allen, die ihm vertrauen. Und der Blick auf die Herrlichkeit Christi und auf die Herrlichkeit seiner Gnade in der Auserwählung zum Glauben und auf die Herrlichkeit des Himmelreiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben. Das lehrt uns geistlich zu sehen. Das lehrt uns richtig zu beurteilen in dieser Welt und auch in der Gemeinde. Möge der Herr uns dazu helfen. Amen.